Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over,
it is a touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Sid und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Ja, Spiel Nummer 5 und Sieg Nummer 5 für die Seahawks nach ihrem Spiel zu Hause gegen die Minnesota Vikings. Über diesen Sunday Night Thriller wollen wir heute mit euch reden. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dabei sind heute einmal die Sid.
Hallo.
Und wir haben heute einen Podcast-Rookie mit dabei. Die Hörer, die sich wöchentlich unsere Previews oder Recaps auf unserer Website zu Gemüte führen, werden sicherlich schon den ein oder anderen Artikel von ihm gelesen haben. Jetzt gibt er auch ab und an nicht nur dort, sondern auch bei uns im Podcast seinen Senf zu den Seahawks ab. Und zwar ist das der Jonas. Moin.
Ja, moin. Freue mich, dass ich dabei sein darf und meinen Senf mal dazu geben darf.
Und bevor wir jetzt gleich das Spiel gegen die Vikings ausführlich sezieren, kommen wir jetzt aber noch ganz fix zu den Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unseres Seahawks-News.
Ja, viel Neues rund um die Seahawks gibt es nicht. In Sachen Verletzungen ist lediglich Defensive Tackle Anthony Rush zu erwähnen, der wegen eines angeschwollenen Knies raus musste. Genaue Angaben zu seiner Verletzung machte Pete Carroll jedoch nicht. Und Quinton Dunbar hatte zwischendurch im Spiel Krämpfe und musste ebenfalls für ein paar Snaps raus, kam dann jedoch wieder rein. Das sollte jedoch nichts Ernstes sein. Und nach der nun kommenden Bye-Week sollten die Seahawks wieder insgesamt um einiges gesünder sein. Ja, das waren schon die News. Nach den Spielen ist direkt immer relativ wenig los. Und jetzt steigen wir auch direkt ein in unser Recap. Vikings at Seahawks.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, den Seahawks scheint der Puls und der Blutdruck ihrer Fans herzlich egal zu sein. So knapp und spannend, wie sie es in diesem Spiel wieder gemacht haben. Mit 27-26 gewinnt Seattle gegen Minnesota zu Hause und steht damit zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte bei einem Rekord von 5-0. Das war das erste Mal seit 2013, dass die Seahawks gewonnen haben, nachdem sie 13 oder mehr Punkte zur Halbzeit zurücklagen. Ja, in Anbetracht des Spielverlaufs kann man von einem vielleicht auch etwas unverdienten Duselsieg der Seahawks reden, oder Jonas? Wie hast du das Spiel so im Großen und Ganzen wahrgenommen?
Also ich muss erstmal sagen, ich habe das Spiel erstmal gar nicht wahrgenommen, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Deshalb hebe ich hier mal den Finger und sage, ich habe es geschwänzt. War dann aber auch so gehypt, quasi das Ergebnis zu kennen. Dann bin ich irgendwie um 20 vor 6 aufgewacht. Da liefen gerade die letzten 15 Sekunden. Da rutschte mir beim Blick auf das Ergebnis so ein bisschen das Herz in die Hose, aber nachher habe ich es mir danach mal in Ruhe angeguckt abends und man muss schon sagen, also dass die Seahawks da nochmal mit einem blauen Auge davongekommen sind. Also ich glaube, sie haben alle nicht ihren besten Tag erwischt auf beiden Seiten des Balls und dass Russ dann am Ende nochmal seinen Zauberstab da rausholt und im letzten Drive, ich glaube in einer Minute und 45 Sekunden, 94 Yards das Feld runtermarschiert und dabei, ich glaube, zwei Fourth Downs converted, war schon MVP-lastig, würde ich mal sagen.
Ja, habe ich ähnlich wahrgenommen. Sid, was meinst du zu diesem Spiel?
Ja, es war wieder, also die erste Halbzeit, die kann man in der Tonne kloppen. Da ging der Puls schon wieder hoch, aber nicht aus Gründen der Spannung, sondern eher aus Gründen der Aggression. Aber nichtsdestotrotz haben wir es am Ende ja doch wieder geschafft. Und das muss man Russell Wilson einfach lassen. Ich glaube, das war jetzt sein 34. Game-Winning-Drive quasi im letzten Viertel sozusagen. Also das war schon wieder ganz großes Kino.
Ja, und wie immer gehen wir jetzt einfach so ein bisschen auf die positiven und die negativen Dinge aus diesem Spiel ein. Müssen das jetzt aber nicht strikt nacheinander abarbeiten, sondern gehen einfach so ein bisschen auf einzelne Dinge, Spieler und so weiter ein, die uns positiv oder auch negativ aufgefallen oder erwähnenswert sind. Und weil wir gerade schon bei der Offensive rund um Russell Wilson waren, können wir gleich mal über den offensiven Stotterstart der Seahawks in Halbzeit 1 sprechen. Ja, Jonas, was meinst du, woran hat es gelegen, dass diese Offense 0 Punkte in Halbzeit 1 auf das Scoreboard, beziehungsweise nicht auf das Scoreboard gebracht hat. Die Antwort Regen, weil Wilson da tendenziell eher schwächer spielt, lasse ich jetzt da mal nicht zählen.
Nee. Regen hatte ich mir jetzt auch nicht unbedingt aufgeschrieben. Ich sag mal so, gefühlt lag es an beiden. Also es lag sowohl an den Vikings als auch an den Seahawks. Die im ersten Drive sind sie eigentlich ganz gut reingekommen, bis sie dann irgendwie kurz hinter der Mittellinie, ich glaube, 2 Penalties kassiert haben und dann irgendwie beim dritten Versuch und 22 versucht haben zu laufen. Und das war es dann, glaube ich, auch offensiv so, was die erste Halbzeit angeht. Danach gab es irgendwie noch ein paar Three and Outs. Das Problem, was ich so ein bisschen gesehen habe, war, dass die Vikings zumindest den tiefen Ball relativ gut abgedeckt haben. Also die haben immer mit 2 ja. Safeties relativ tief gespielt. Was Russ dann so ein bisschen seiner Stärke genommen oder Russ seine Stärke genommen wurde, da weiß ich jetzt nicht, ob es irgendwie an der Einstellung lag, ob sie es irgendwie nicht erwartet haben, aber ja, man hat dann auch gesehen, dass er diesen tiefen Ball auch spielen wollte. Ich hatte mir jetzt nochmal eine Statistik angeguckt, der ist in der ersten Halbzeit 4-mal gesackt worden und bei diesen 4-malen hat er den Ball jeweils länger als 4 Sekunden gehalten. Sprich, er hat versucht, die Anspielstationen zu finden, aber sie waren halt einfach nicht da. Sprich, es waren einfach Coverage-Sacks. Und ja, dass dann noch dazu kam, dass das Laufspiel auch nicht so richtig funktioniert hat, war dann natürlich ja, nochmal die Krönung auf diesem offensiven Chaos so ein bisschen. Aber ja, es ich denke, die Seahawks haben nicht so richtig ins Spiel gefunden, konnten ihren Gameplan offensiv nicht so durchziehen, weil die Vikings einfach gut eingestellt waren defensiv.
Ja, wir haben ja Offensive Coordinator Brian Schottenheimer in den letzten Wochen viel und auch zu Recht gelobt. Sid, müssen wir Schottenheimer diese Woche mal wieder kritisieren, zumal Seattle ja vielleicht auch zu spät Adjustments gegen diese 2 tiefen Safeties vorgenommen hat. Hätte man vielleicht früher auf ein Passing-Game mit mehr kurzen oder mittleren Routen umstellen müssen?
Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Hätte Fahrradkette, würde ich jetzt einfach mal meinen. Weil, also ich kann schon verstehen, warum man das gemacht hat. Die Jungs sind Rookies, man hat versucht, die da ein bisschen rauszuziehen, aber man darf halt nicht vergessen, dass die Defense der Vikings einfach keine schlechte ist. So, also grundlegend nicht. Die können sehr gut den Pass-Rush bringen, beziehungsweise sehr gut Druck einfach provozieren. Und dementsprechend ist es auch nicht einfach, dann die Zeit zu bekommen, einen langen Pass zu setzen. Und dann, wie Jonas schon sagte, dann haben sie auch einfach verdammt gute Deckungsarbeit geleistet. Weil wenn Wilson eben 4 Sekunden in der Pocket quasi stehen kann, aber trotzdem den Ball nicht anbringen kann, dann ist das einfach auch ein Zeichen dafür, dass die Defense der Vikings einfach sehr, sehr gut gespielt hat. Nichtsdestotrotz bin ich da schon der Meinung, dass man einfach versuchen hätte müssen, vorher vielleicht den Gameplan schon ein bisschen anzupassen. Aber das ist auch so ein generelles Problem in Seattle, was man schon seit Jahren sieht. Sie versuchen halt bis zur letzten Sekunde fast gefühlt, immer ihren Gameplan durchzusetzen. Egal, ob der funktioniert oder nicht, also was auch immer. Man versucht wirklich mit Hängen und Würgen das durchzuziehen. Das kann in einem anderen Spiel auch mal zum Verhängnis werden. Ist einfach so. Also da muss man vielleicht mal gucken, was kann man dann machen, wenn man mitbekommt, okay, erste Viertel, ja mein Gott, aber zweite Viertel, und dann fängt das dritte Viertel an und man spielt scheiße zusammen. So, wenn man es jetzt mal ganz salopp sagt. Da finde ich schon, sollte man gucken, dass man versucht, seinen Gameplan anzupassen. Aber ja, ist halt offensiv hatten wir es tatsächlich zwischenzeitlich sehr, sehr schwer.
Ja, in Bezug auf die Adjustments kann man zur Verteidigung von Schottenheimer vielleicht sagen, dass die Seahawks in der ersten Halbzeit nur 3 Drives insgesamt hatte. Also die Vikings haben das in der Secondary sehr, sehr gut und diszipliniert gemacht mit einem sehr, sehr guten Gameplan mit Harrison Smith und Anthony Harris mit den, als 2 tiefe Safeties, die den Deep Threat weggenommen haben. Also das hat man ja auch gesehen. Wilson wollte ja mehrmals tief werfen, hat dann den Ball nochmal ein bisschen nochmal quasi zurückgezogen, dann so lange gehalten und dann den Sack genommen, wo man Wilson natürlich auch kritisieren sollte. Aber dann hat man ja auch in Halbzeit 2 gesehen, als wir dann diese Adjustments vorgenommen haben, zumindest zu einem gewissen Teil in der zweiten Halbzeit, wo wir dann auch die Tight Ends, Olsen und Disley besser eingebunden haben mit dem Intermediate Passing Game, dass die Offense dann viel, viel besser funktioniert hat. Jonas, hättest du gerne die Seahawks mal das ein oder andere Fourth Down jetzt vor dem letzten Drive der Seahawks ausspielen sehen?
Ja, das ist ja diese gute alte Diskussion um Big Balls Pete und mit den Analytics, wie das mit den Analytics dann aussieht, hat man dann am Ende bei den Vikings gesehen. Es ist natürlich im Nachhinein immer schwer zu sagen, aber in dem Fall, wenn man so über die bisherige kurze Saison gesehen hat, wie gut die Special Teams beziehungsweise gerade auch das Kicking Game ist, man dann versucht, da nochmal irgendwie, nochmal was rauszuquetschen oder einfach die Field Position aufgibt, ist halt so eine Glaubensfrage. Und Pete hat halt irgendwie die letzten Jahre immer bewiesen, dass er da doch deutlich konservativer geworden ist, aus einer reinen Fansicht und zu wissen, was Russell imstande ist, bei Fourth Down zu tun, wäre es im Nachhinein natürlich vielleicht das ein oder andere Mal ratsam gewesen. Aber wenn man nur 3 Drives hat, ist es auch schwierig. Also ja, als Fan hätte ich es gerne gesehen. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, dass Pete dann eher auf Field Position geht, als auf, dann zu riskieren, den Vikings irgendwie den Ball an der Mittellinie zu geben.
Ja, also die Seahawks hatten unter anderem Punts bei 4. und 4 an der eigenen 42, dann ein Punt bei 4. und 1 an der eigenen 34, ein Punt bei 4. und 7 an der 40 der Vikings. Also es sind oftmals auch Punts gewesen, bei denen auch die Zahlen halt, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Analytics, ganz klar sagen, dass man dafür gehen sollte, und Seattle macht es halt kaum. Also ganz witzig war ja dann, als Pete Carroll in der Pressekonferenz in Bezug auf den letzten Drive verlauten ließ, dass Wilson nahezu unaufhaltsam sei, wenn man ihm 4 Downs gibt. Sid, was meinst du, will uns Pete Carroll da trollen?
Aber volle Sau. Naja, also schon so ein bisschen. Keine Ahnung, was er sich bei der Aussage gedacht hat, aber ich denke, es ist nicht immer der richtige Weg, den vierten Versuch auszuspielen. Ich bin da auch eher in dem Bezug etwas konservativer, weil ich erinnere mich gerade noch an den Kommentar letzte Woche. Ich weiß gerade nicht mehr leider bei welchem Spiel, aber da meinte auch ein Kommentator, du lässt niemals Punkte fallen. So, in dem Fall war es jetzt nicht so, dass Punkte in dem Sinne bei herausgekommen sind, in dem Sinne, dass man, weiß ich, ein Field Goal schießen hätte können oder was auch immer. Aber grundlegend bei 4 und 7 ist schon so, da überlegt man sich, geht man jetzt dafür oder eben nicht, ne? Deswegen fand ich das schon okay. Im letzten Drive hatte man halt auch einfach gar keine Wahl. Man musste dafür gehen, weil man musste punkten. Und dann kommt auch noch dazu, dass es einfach, ja, das ist Wilsons, glaube ich, das ist eins seiner größten, seines Könnens, dass er halt in der Zeit, wenn es drauf ankommt, auch da ist. Also, dass er einfach diese letzten Drives, die kann der Junge einfach. Deswegen ist es immer schwierig, solche Aussagen zu treffen. Grundlegend denke ich, man hätte vielleicht bei dem einen oder anderen vielleicht auch für gehen können, aber ja, man steckt halt einfach nicht drinne. Mal funktioniert es nicht. Wenn man jetzt zu den Vikings geht, den letzten, den sie versucht haben, ey, nimm doch die 3 Punkte. Ganz ehrlich, nimm die 3 Punkte, dann muss Wilson 8 Punkte aufs Board bringen. Die Chance, dass eine 2-Point-Conversion funktioniert, die ist sehr gering. Die liegt irgendwie unter 50%. Mach das. Ich meine, na klar, in dem Spiel hat es ja auch schon funktioniert. Die Vikings sind, haben ja nur, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber sie sind des Öfteren beim Vierten gegangen. Das hat geklappt. Und dann hast du Dalvin Cook. Also, das, ne, also ich kann schon verstehen, warum die Vikings dafür gegangen sind. Hat nicht funktioniert, zum Glück für uns. Will ich auch gar nicht mich drüber beschweren. Aber das ist halt immer so eine Sache. Gehst du für, gehst du nicht für? Und da kann ich schon verstehen, wenn man eher sagt, auch nee, wir haben einen der besten Panther, wenn nicht sogar den besten Panther in der ganzen Liga. Lass uns panten.
Ja gut, bei der Entscheidung der Vikings, die ja auch umstritten war, war es glaube ich so, dass die Zahlen, also Analytics basiert, ziemlich indifferent gegenüber den Alternativen waren, ob man jetzt dafür geht oder ob man das Field Goal kickt. Ich finde halt, bei den Seahawks sollte man auch als Coach so ein bisschen die eigene Defense im Hinterkopf behalten, auf die wir jetzt auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber davor wollte ich euch nochmal fragen, ob ihr vielleicht auch nochmal so einzelne Spieler in der Offense, abgesehen jetzt von Russell Wilson, sprechen wollt, auf die ihr vielleicht eingehen wollt.
Ich hatte wieder eine Sache gelesen, das war glaube ich ein Tweet oder so, wo dann wieder ein Fan die Frage stellte, warum man denn Travis Homer immer beim dritten Versuch oder als Running Back ins Game bringt. Und dann ist mir ein Play aufgefallen oder beziehungsweise das Play, das war der Touchdown im vierten Versuch auf DK Metcalf, wo Travis Homer wieder als Running Back drin ist, was ja zu 100% ein Passplay wird. Und da hat er einfach seine große Stärke gezeigt und weshalb die Seahawks ihn unter anderem auch gedraftet haben, ist einfach die Pass Protection. Gerade in dem Fall, wenn man sich das Play nochmal anguckt, ist echt bemerkenswert. Also er steht, glaube ich, beim Snap auf der linken Seite von Wilson, geht da nach vorne hinter die O-Line und sieht dann von der linken Seite, dass rechts, also von sich aus rechts gesehen, der Pass-Rusher kommt und im Prinzip frei durch ist. Und wenn Homer in der Sekunde nicht genauso reagiert und diesen Pass-Rusher aufnimmt und blockt, wird Russ bei dem Play sofort gesackt, weil der Pass-Rusher von den Vikings einfach ungedeckt durchkommt. Aber durch diesen entscheidenden Block, er hat ihn noch nicht mal richtig festgehalten, er hat ihn einfach nur weggeschubst, kriegt Russ eben diesen Sekundenbruchteil, in denen er den Pass zu DK spielen kann. Und das sind dann immer so Plays. Gut, Homer hat jetzt nicht die Mega-Yards erlaufen, aber ich sag mal so, wenn er dieses Play nicht macht, dann kann Russ den Touchdown auf DK nicht spielen und dann gewinnen die Seahawks das Spiel nicht. Und das geht immer so ein bisschen unter, deshalb war das schon gut von Homer auf jeden Fall.
Ich würde noch einmal kurz auf Will Disley zu sprechen kommen, der nach 364 Tagen, nachdem er sich seine Achillessehne verletzt hat, endlich wieder einen Touchdown gefangen hat. Das war noch eine positive Randnotiz. Ich stimme da auch Jonas zu mit Travis Homer. Wie er schon sagte, wenn er dieses Play nicht macht, dann haben wir keinen Touchdown und gewinnen das Spiel nicht. Und das sind tatsächlich immer so Spielzüge beziehungsweise Punkte, die einem vielleicht als Fan gar nicht so auffallen, die aber super, super wichtig sind, um das Spiel letztendlich zu gewinnen. Natürlich müssen wir auch nochmal DK Metcalf, glaube ich, ansprechen, der wieder einfach nur gezeigt hat, was für ein Wahnsinns-Receiver er ist. 6 Receptions für 93 Yards, 2 Touchdowns, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass er einfach zu einer unglaublich wichtigen Waffe in unserer Offense geworden ist und ich sehr glücklich bin, oder wir alle, denke ich, sehr glücklich sind, dass er mit Wilson so eine Connection hat.
Definitiv, also ich würde gerne auch nochmal auf den letzten Drive eingehen, also es war, also die Connection von Metcalf und Wilson, die ist einfach überragend und mir fallen zurzeit wirklich wenige Wide Receiver ein, die ich über DK Metcalf haben will. Also ich fand, der letzte Drive war so eine Art MVP-Drive aus meiner Sicht. Also Wilson hatte sein bisher schwächstes Spiel. Alles, was aber irgendwie schief lief, half jetzt im Prinzip seinem MVP-Case, weil er diesen einen Drive hatte, zusammen eben mit DK Metcalf, der bei den Fourth Downs, einmal bei 4. und 10 und einmal bei 4. und Goal, dann den Touchdown, beziehungsweise bei 4. und 10 den Ball fängt. Und das hat irgendwie auch die gesamte Leistung von Wilson so ein bisschen kaschiert. Also die schreckliche Interception, die Sacks, die er nahm, alles, was in Halbzeit 1 gefühlt schief lief. Und das alles scheint jetzt nun irgendwie egal wegen dieses einen Drives und Wilson bleibt der MVP-Frontrunner.
Ja.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Also ein Punkt, den, glaube ich, auch noch ein so ein Kommentator angebracht hatte, was ich auch sehr passend fand, der sagte dann nochmal, ja, von wegen Wilson hätte irgendwie Eis in seinen Venen. Also der ist einfach für solche Situationen, für solche Two-Minute-Drills am Ende eines Spiels, wenn es um alles geht, ich glaube, da gibt es wenige Quarterbacks, wenn überhaupt, die das so hinkriegen wie er. Und da können wir ja als 12s echt happy sein, dass die Seahawks Wilson haben. Also das war schon, wie du schon sagst, Henry, das war echt MVP-Case. Also da hat er nochmal ganz klar seine Akte hinterlegt, würde ich mal sagen.
Kleines Nugget noch am Rande, die Seahawks waren 0 und 7 bei Third Downs. Ich glaube, die Seahawks waren jetzt das erste Team seit 2 Jahren in der NFL, das ohne die Conversion eines Third Downs ein Spiel gewonnen hat. Und das letzte Team, das das eben geschafft hatte, waren, soweit ich weiß, auch die Seahawks im Spiel gegen die Cardinals vor 2 Jahren. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir mal so ein bisschen das Recap zur Offense ab und widmen uns mal der Defense. Für mich bleibt die ein Problem. Also, wie habt ihr die Leistung der Defense gesehen? Ihr könnt auch gerne auf einzelne Spieler eingehen, die rauspicken, hervorheben, die ihr besprechen wollt. Fang du mal an, Sid.
Ja, ich fange mal mit dem Positiven an. Sonst bin ich immer so negativ. Heute machen wir mal das Positive. Also ein positiver Spieler für mich auf jeden Fall Jerron Reed, wenn ich ihn richtig ausspreche. Der hat mehrere Stops hingelegt, hat Pressure aufgebaut und war eigentlich in der ersten Halbzeit quasi eine Ein-Mann-Show und als Einziger kann man halt eben nicht viel ausrichten, aber auch wenn die Defense generell in der ersten Halbzeit relativ schlecht gespielt hat, ist er da auf jeden Fall positiv aufgefallen. Dann haben wir noch Moore, der den Kirk Cousins Fumble provoziert hat oder forciert hat. Da war ja auch wieder irgendwelche Tweets habe ich gelesen mit She-Talks und das war gar kein Fumble. Das, ja. was soll man dazu sagen? Ne? Also, keine Ahnung. Manchmal läuft es halt so, wie es läuft. So, dann natürlich KJ Wright, der wieder da waren teilweise wieder Aktionen bei, ich könnte jetzt, glaube ich, 3 Stunden darüber reden, wie wichtig KJ Wright für die Seahawks ist und also unglaublich, ich kriege gerade sogar Gänsehaut, wenn ich einfach nur an ihn denke, weil sein Spiel ist einfach, er ist dieses Duo, das haben wir ja nun schon so oft angesprochen in dem Podcast, aber er ist so wichtig, er ist so ein guter Spieler, nicht nur die Interception, die er geholt hat, auch die Stops, die er gemacht hat, ich würde das so beschreiben, er geht halt einfach die extra Mile, wie man das so schön sagt. Er ist bei jedem Play, ist er einfach da hoch konzentriert, versucht auch immer wieder, wenn er mitbekommt, er kommt jetzt nicht an den Spieler ran, er springt hoch, er versucht irgendwie den Gegner zu stören, er setzt gute Tackles, auch wenn 1-2 Tackles jetzt in dem Spiel speziell bei waren, die ein bisschen, so ein bisschen sloppy gesetzt worden sind. Nichtsdestotrotz einfach ein unglaublich guter Spieler, der so wichtig für die Seahawks ist. Also die Lobeshymne, die hört jetzt einfach auf. Haben wir natürlich auch...
Ja? Ja, nicht ganz. Also ich würde also bei KJ vielleicht auch nochmal einsteigen. Ich hatte mir nochmal die Snap-Counts angeguckt, also die Anzahl der Snaps. Und das ist echt unfassbar. Also man kann wirklich sagen, er ist ein Marathonmann. Er hat insgesamt sowohl in Defense als auch in Special Teams hat er 90 Snaps gespielt in diesem Spiel. Wenn man das mal vergleicht, die gesamte O-Line und Russell Wilson, die 100% der offensiven Snaps gespielt haben, das waren 54. Und wenn man das mal vergleicht, dass er wirklich ununterbrochen quasi in der Defense auf dem Feld gestanden hat und dann noch Special Teams gespielt hat und dann so eine Leistung abliefert, das ist schon echt. Also ich bin froh, das war ja vor der Saison dann auch das Thema, na, cuttet man ihn vielleicht aufgrund von finanziellen Vorteilen für einen Pass-Rusher wie Clowney oder so. Und ich bin so froh, dass sie es nicht gemacht haben, also dass John Schneider und Pete Carroll ihn im Kader gelassen haben, weil er ist so wertvoll. Und das hat er einfach gegen die Vikings nochmal deutlich unterstrichen.
Ja, auf jeden Fall. Dann noch kurz vielleicht Cody Barton, der 9 Solo-Tackles auch erzielt hat und auch ein sehr solides Spiel abgeliefert hat. Und dann haben wir noch die üblichen Verdächtigen wie Maiova, der eben auch wieder mit dabei war und zu spielentscheidenden Aktionen oder dabei mitgewirkt hat. Ich würde sagen, Maiova wieder mit einem sehr schönen Sack zwischendurch, Cliff Averill Lehrbuch, wie wir es auf unserer Homepage beschrieben haben. Das waren so für mich die positiven Spieler. Aber ich gebe jetzt gerne mal an Jonas oder an dich, Henry, ab für die negativen Dinge.
Ja, also nochmal zu Wright, also mein Take vor der Saison, dass man ihn cutten sollte, ist sowas von schlecht gealtert. Wright hat wirklich hervorragend gespielt und ist aus meiner Sicht der beste Linebacker der Seahawks jetzt bis dato. Er ist zwar nicht mehr der beste Athlet aufgrund seines Alters, hat aber so einen hohen Football-IQ, kann die gegnerische Offense so gut lesen und spielt dieses Jahr hervorragend, auch vor allem in der Coverage. Nimmt sämtliche Screens der Gegner weg. Also er spielt einfach richtig, richtig gut und ich hätte das niemals erwartet. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen zu den negativen Punkten der Defense kommen. Also wie gesagt, ich habe weiter die Befürchtung, dass die Seahawks irgendwann durch die schwache Defense keine Antwort auf ein Team mit einer Top-Offensive haben. Minnesota konnte den Seahawks das Laufspiel aufzwängen. Die Seahawks waren in der ersten Halbzeit 3-mal am Ball. Und dann auch in der ersten Halbzeit mit mehreren Bootleg-Shots nach Play-Action die Secondary angreifen, überfielen und Jefferson nahezu nach Belieben, hatte man das Gefühl. Was sind da so eure Takes zur Leistung der Defense? Weil aus meiner Sicht war es so, dass die Vikings das erste Team waren, die die Laufverteidigung der Seahawks so richtig attackiert haben und die der Laufverteidigung der Seahawks auch zum ersten Mal so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt haben. Minnesota hatte 41 Läufe und das Seattle hat daraus 201 Yards zugelassen. Ist das für euch so ein bisschen alarmierend, wie da die Seahawks Defense gerade auch in der Laufverteidigung agiert hat?
Alarmierend würde ich jetzt nicht sagen, weil sie es ja in den ersten 4 Spielen gegen Teams, die teilweise auch ein gutes Run-Game haben, wie zum Beispiel New England oder auch eigentlich die Cowboys, obwohl die Cowboys diese Saison, das ist ein anderes Thema, und da haben sie halt gezeigt, wie gut sie in der Run-Defense sein können, ob das jetzt ein Ausreißer war oder ob es in den nächsten Wochen ähnlich schlecht wird, muss man mal sehen. Also so richtig alarmiert bin ich nicht. Was halt nach wie vor immer noch irgendwie komisch ist oder nicht so richtig durchkommt, ist halt der Pass-Rush, wodurch es halt auch irgendwie viel Zeit gibt für gegnerische Quarterbacks teilweise nochmal so das Feld runter zu scannen. Und ja, es ist irgendwie so himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Ich bin aber guter Hoffnung eigentlich, dass sie sich fangen werden, auch im nächsten Spiel. Jetzt gibt es ja erstmal eine Bye-Week. Was ich auch ganz schön fand, was vielleicht oder eine ganz gute Note war, hatte ich auch im Nachhinein nochmal gesehen. Es war ein Kommentator, der hat die Seahawks so ein bisschen mit den Chiefs letztes Jahr verglichen. Also die mit Mahomes haben die natürlich auch eine super Offense und haben offensiv super gestartet. Und es war am Anfang der Saison im ersten Drittel immer so ein bisschen die Defense, die gestruggelt hat. Aber die haben sich mit dem Lauf der Saison gemausert. Und ja, das hoffe ich halt auch so ein bisschen für die Seahawks.
Ja, also wie gesagt, bei der Laufverteidigung könnte ich halt gegenhalten, dass die Sample Size da in den ersten vier Spielen halt ziemlich klein war und die Teams, die Seahawks vor allem durch den Pass angegriffen haben. Und ich fand irgendwie halt, dass das so ein bisschen jetzt eine weitere Baustelle sein könnte, vielleicht aber auch nicht wegen der Verpflichtung von Damon Harrison, die da gerade aufgeht, weil die Coverage ohnehin schon nicht gut ist. Aber was du auch gerade angesprochen hast, stimmt auch. Zu hoffen ist, dass die Seahawks Defense sich ja in der Coverage und auch in der Laufverteidigung im Laufe der Saison steigert. Ja, also ich habe da auch positive Punkte. Also ich sehe das nicht alles negativ natürlich, weil die Seahawks Defensive gefühlt nahezu jedes Spiel diese entscheidenden Big Plays macht. Also entweder Interceptions, Turnover oder auch Stops, wie der Turnover on Down kurz vor Schluss, was jetzt schon mehrmals vorkam. Also dass die Seahawks Defense gegen Ende des Spiels richtig wichtige Stops geschafft hat, die das Team dann gerettet haben oder der Offense noch eine Chance gegeben haben, was jedoch halt aber nicht drüber hinwegtäuschen kann, dass die Defense ansonsten sehr schwach gespielt hat. Ja, Sid, hast du vielleicht noch irgendwelche Tags zur Defense?
Ja, genau, also gegen die Lauf-Defense, da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist ein fucking Dalvin Cook. Ja, also um das jetzt mal wirklich zu so sagen, der ist ein unglaublicher Running Back und ich glaube, da hätten auch andere Defenses ihre Probleme mit gehabt.
Meinst du Alexander Mattison, der auch genauso gut gespielt hat?
Ja, Mattison ist auch kein schlechter Running Back. Also, ne, nein, also darf man jetzt auch nicht so sagen. Also natürlich gab es da Probleme, das will ich gar nicht abstreiten. Da muss man aber natürlich auch ein bisschen jetzt drauf achten, wie wird sich das in den nächsten Wochen entwickeln. Das würde ich jetzt noch nicht als schlechtes Zeichen in dem Sinne sehen. Es war natürlich in diesem Spiel nicht gut und muss auf jeden Fall besser werden. Auch die üblichen alten Probleme, ne, Secondary, also teilweise, was da wieder gemacht wurde, war auch schon wieder... Da waren ein paar Aktionen bei, aber wiederum, wie du sagtest, waren da auch wieder auf der anderen Seite sehr, sehr gute Aktionen bei. Zum Beispiel die eine Aktion, als Griffin den Touchdown quasi von vielen verhindert hat. Das war ein Bombenplay von dem Jungen, auch wenn wir in letzter Zeit viel auch über ihn gesprochen haben, weil er halt schlechte Plays hatte. Aber das war wieder so ein Play, wie du sagtest, wo die Defense dann da ist. Also es ist nervend aufreibend und teilweise denkt man sich so, oh, was macht ihr da? Und in der nächsten Sekunde jubelt man, weil man denkt, boah, was für ein Play.
Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Anregungen zur Defense?
Ja, also was ich so ein bisschen auch so fand, was ich gerade angesprochen hat, okay, die spielen sich vielleicht gerade so ein bisschen ein, also wer mir jetzt zumindest nicht negativ aufgefallen ist, in der Secondary ist eigentlich Quinton Dunbar. Ich glaube, der hat auch ein relativ oder ein ziemlich solides Spiel gemacht. Was mir dann allerdings wieder negativ aufgefallen ist, nachdem Dunbar wegen seiner Krämpfe raus war und an der Sideline saß, war halt Trey Flowers, der, glaube ich, im ersten Snap, in dem er angespielt wurde, direkt wieder irgendwie seinen Gegenspieler aus den Augen verloren hat und ich glaube auch direkt einen First Down zugelassen hat. Und ich glaube, beim zweiten Snap, wo sein Gegenspieler angespielt wird, hat er ihn quasi eigentlich ziemlich sicher im Tackling. Da dreht sich sein Gegenspieler aber wieder raus und läuft dann nochmal irgendwie 7, 8 Yards das Feld runter, wo ich mir auch wieder gedacht habe, uff, also Flowers ist halt echt irgendwie, ja, so ein Risiko, was in dieser Secondary mitläuft. Also ja, deshalb bin ich ganz positiv gestimmt, dass sich Dunbar jetzt so ein bisschen einzuspielen scheint und ja, sehe eigentlich da eine Entwicklung, die vielleicht hoffen lässt, was jetzt nach der Bye Week passiert, muss man also mal sehen, aber Flowers ist nach wie vor echt ein Risiko.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also ich hatte nach dem Rookie ja schon ein bisschen Hoffnung, dass er ein ganz guter Cornerback werden kann, aber er ist halt wirklich Woche für Woche immer wieder frustrierend. Und es ist nicht schön anzuschauen, ihn auf dem Feld zu sehen. Er ist einfach auch kein Cornerback 2 in dieser Saison. Das haben wir jetzt in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt. Und ich bleibe auch dabei. Flowers spielt einfach überhaupt nicht gut. Und wir können eigentlich nur darauf hoffen, dass Dunbar und Griffin, auch wenn die in dieser Saison auch noch nicht so wirklich stark gespielt haben, fit bleiben. Gut, naja, dann hoffen wir mal, dass die Defense jetzt aus der Bye Week bestärkt herauskommt mit Leuten, die mit Spielern wie zum Beispiel Jamal Adams, die dann noch dann hinzukommen, nachdem die jetzt eben verletzt waren. Das ist eigentlich vielleicht sogar der perfekte Zeit für die Bye Week, oder? Jetzt in Anbetracht der Adjustments, die Seattle jetzt auch vor allem in der Defensive vornehmen kann, oder Sid?
Ja, definitiv. Also es ist ein sehr guter Zeitpunkt. Die Jungs, die angeschlagen sind, haben nochmal eine extra Woche, um sich tatsächlich zu erholen. Wie du schon sagtest, Adams kommt wieder. Also das sind alles so kleine Faktoren, beziehungsweise Adams ist für mich schon ein großer Faktor, die das Defense-Spiel einfach viel, viel besser machen. Und da hast du vollkommen recht. Also für mich auch ein sehr guter Zeitpunkt, um jetzt eine Bye-Week zu haben.
Ja, und auch zum Beispiel Spieler wie Damon Harrison können sich jetzt auch, haben jetzt eben diese 2 Wochen Zeit, um sich an das Scheme der Seahawks zu gewöhnen und dann auch ein bisschen smoother einzufinden in die Defensive der Seahawks. Gut, Jonas, dir haben die Special Teams noch gut gefallen, habe ich vorhin gehört.
Ja, genau. Ich wollte nochmal eine Lanze für die Special Teams brechen, weil das
ich war dachte, ja. Das machen wir nur alle 4 Wochen.
Ja. Sag mal so, nach dem ersten Saisondrittel kann man das mal machen, weil da wurde ja auch vor der Saison viel geungt. Ja, mit Brian Schneider hat sich das so als Special Teams Coordinator in den letzten Jahren nicht so entwickelt. Jetzt ist er, ich weiß jetzt nicht, ob es an ihm liegt, auf jeden Fall ist er ja jetzt erstmal aus persönlichen Gründen erstmal nicht mehr Teil des Teams und hat jetzt, glaube ich, seinen Assistant Larry Izzo hat das übernommen. Und das ist schon echt bemerkenswert teilweise, was da passiert. Auf der einen Seite natürlich das Kicking-Game. Also Jason Myers hat, glaube ich, bisher nur 2 Field-Goals kicken müssen, was natürlich auf der anderen Seite wieder für die Offense spricht. Auf der anderen Seite hat er auch bisher keinen Extra-Point verpasst. Also er ist perfekt diese Saison. Dann natürlich Michael Dixon, der auch gegen die Vikings wieder so zu seinem All-Pro-Level von vor 2 Jahren zurückgekehrt ist. Also er hatte 5 Punts, musste 5-mal punten und hat jeden dieser Punts innerhalb der 15-Yard-Linie der Vikings abgelegt. Einen sogar an der 2-Yard-Linie und einen an der 3-Yard-Linie, was einfach fantastisch ist und das dritte Element der Special Teams, die Coverage ist einfach genial. Also ich glaube, sie haben bisher keinen richtig großen Kick-Return oder Punt-Return diese Saison zugelassen. Und was dazu dann auch noch kommt, was Pete Carroll dann auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel förmlich euphorisch hat werden lassen, es gab bisher noch keine Strafe für die Special Teams diese Saison. Da sagte Carroll auch, das ist ihm, glaube ich, in seiner Zeit in Seattle noch nie untergekommen. Also die spielen extrem diszipliniert und haben immer wieder so kleine Plays drin, wo dann die gesamte Sideline irgendwie aufspringt. Das sagte Carroll dann auch in der Pressekonferenz nachher noch. Er hat Larry Izzo, also den Interim Special Teams Coordinator, will ich ihn jetzt mal nennen, unter der Woche im Training angeguckt, wie so ein Auto, als der auf einmal vorschlug, doch DeMontre Moore Special Teams spielen zu lassen und Coverage spielen zu lassen. Und Carroll sagte dann, die Liner irgendwie in Coverage spielen zu lassen, wäre ihm total komisch vorgekommen. Aber Larry Izzo kannte Moore von seiner Zeit bei den Giants, die ihn auch gedraftet haben, und wusste, was der drauf hat. Und was er in der Coverage drauf hat, hat man, glaube ich, gegen Amir Abdullah gesehen bei einem Return. da hat er ihn sowas von, ich sag mal, aus den Schuhen getackelt, vollkommen sauber. Und da sagte Carroll an der Seitenlinie auch, die wären irgendwie in den dritten Stock gesprungen, als sie das Play gesehen haben. Das wäre eins seiner Lieblingsplays gewesen. Also wenn selbst die Special Teams irgendwie Pete Carroll euphorisch werden lassen, dann passiert da schon was Besonderes. Also darüber müssen wir uns, glaube ich, diese Saison keine Sorgen machen, zum Glück.
Definitiv. Naja, die Lobeshymne reicht jetzt auch wieder für die nächsten 4 Wochen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch ruhig.
Was das halte, die Seahawks Special Teams sind wirklich eine sehr positive Überraschung dieser Saison. Ich glaube, Top 5 nach DVOA.
Ja.
Bin ich da richtig?
Genau, das ist schon. Und letzte Saison waren sie, glaube ich, am Ende der Saison 24. bei im DVOA bei Special Teams. Das ist schon echt ein Riesenschritt nach vorne.
Gut, ich denke mal, wir haben das Spiel sozusagen jetzt vollumfänglich, so gut es geht, besprochen. Oder habt ihr noch irgendwas?
Nö. Von mir aus nicht.
Gut. Dann kommen wir jetzt noch zum Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, die Seahawks begeben sich nun, wie schon gesagt, in die Bye-Week, bevor dann daraufhin mehrere Duelle mit Divisionsrivalen stattfinden. Jetzt in der Bye-Week kommt, wie schon letzte Woche angekündigt, eine Mailback-Folge. Da hat der Max Brending in der Facebook-Gruppe der German Seahawkers und auch in der Facebook-Gruppe German Seattle Seahawks Fans jeweils einen Beitrag gepostet mit der Bitte um Fragen, Anregungen und so weiter. Und dann in der nächsten Folge möchten wir gerne auf eure Fragen, auf eure Anregungen eingehen. Wir werden auch auf Twitter die Tage einen Tweet posten, damit ihr dort eure Fragen stellen könnt. Und selbiges werdet ihr auch bei den Jungs drüben bei Instagram machen können. Ja, wir freuen uns jedenfalls über zahlreiche Fragen, Feedback und so weiter. Und das wäre es dann auch schon wieder für diese Folge. Und wir verabschieden uns wie immer mit einem Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.